ja, du stehst da drin und das war wirklich so ein was geht denn hier ab Moment, ja, also das sind Totenstille und du hörst in dieser Riesenhalle nur das Gemurmel von Scorsese und DiCaprio.
Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß!
Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wird's mega spannend. Ich freue mich richtig drauf. Total.
Leute, holt euch was Leckeres zu trinken. Popcorn, Chips, eure Wahl, Snacks, eure Wahl.
Wenn ihr unterwegs seid, fahrt rechts ran.
Ja, wir haben heute einen Gast mit dabei, der liebe David, David Rothe von Rothe Streifen. Herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke euch beiden. Schön, dass ich da sein darf. Freut mich riesig hier zu sein und so eine tolle Begrüßung hätte ich mir ja wirklich nicht erträumt. Danke.
Das wird gut, das wird cool. Ja. Holt euch Snacks und was zu trinken aus dem Grund, weil dein Job ist es, dein Leben ist es, Geschichten zu erzählen. Ja. Und mit jedem Wort, was aus deinem Mund kommt, spürt man das, wirklich. Wir sind aus dem letzten Treffen, was wir hatten, rausgegangen, haben gesagt, boah, dem Typen, den könnte man stundenlang einfach noch zuhören. Er hat so geile Geschichten und kann es so gut erzählen und rüberbringen. Und davon wollen wir heute auf jeden Fall mehr haben im Podcast. Und das wird richtig cool. Ja, Mann.
Ja, seid auf jeden Fall gespannt. Es gibt krasse Stories, wo wir da wahrscheinlich zu hören bekommen.
Ja, Mann.
Ich freue mich da auf jeden Fall schon auf eine, wo er mal predicted hat. Mhm. Und dann haben wir zum, ja, ich denke so Richtung Schluss, haben wir da noch was Kleines, ja, wo wir gerne besprechen wollen. Aber das machen wir ganz am Schluss natürlich.
Da spannen wir dich auch noch auf die Folter.
Okay. Ich bin gespannt. Danke euch wirklich.
Leg doch erstmal los. Stell dich kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin David Rothe, wie du sagtest, von der Firma Rothe Streifen. Was heißt Firma? Rothe Streifen heißt das. Unter diesem Label läuft das, was wir tun. Und ich bin ein Regisseur. Regisseur für Film. Und ja, hinter Rothe Streifen verbirgt sich eigentlich eine Film- und Medienproduktion. Der Fokus liegt bei mir persönlich voll auf dem Film, wie ihr gesagt habt, Geschichten erzählen, Stories erzählen, Leuten Geschichten erzählen, Geschichten über Unternehmen erzählen, über Menschen erzählen. Und hinter der Medienproduktion verbirgt sich ja ein kleines Team von Mitarbeitern, das tatsächlich ja hier und da klassische Werbeagenturleistungen vollbringt, also sehr viel Print, sehr viel Web, Online. Solche Geschichten. Ja, so viel zu mir. Ich bin 44 Jahre jung. Wir haben uns gerade toll da draußen vorher noch darüber unterhalten, dass wir noch eine Welt ohne Internet kennen.
Ja, Mann.
Genau, ja, 44 Jahre jung, habe eine tolle Frau und 4 Kinder und bin in Albstadt sässig.
Schön.
Und viel dazu.
Ja, sehr gute Introduction schon mal. Wir gehen direkt rein. Dein Weg war absolut nicht klassisch. Starten wir mal mit der Reise. Vielleicht in deinen jüngeren Jahren, ja. Mhm. Du bist jetzt nicht als Filmemacher und Regisseur auf die Welt gekommen. Ja. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, durchnehmen, was so die spannenden Punkte waren und dann natürlich auch darauf eingehen, wie das ganze Thema bei dir losging. Ja, wann hast du gestartet mit Film und wie und warum vor allem?
Ja.
Leg einfach mal los.
Tolle Frage. Ja, so Memory Lane, bisschen. Genau. Going down Memory Lane. Du, das Ganze. Also Film hat mich sehr, sehr früh berührt und sehr früh auch eine Rolle in meinem Leben gespielt. Ich bin aufgewachsen total relativ für mich damals normal. Es war doch nicht ganz so normal in einem kleinen Dorf hier um die Ecke in Erzingen, Balingen-Erzingen. Mhm. Und es war schon so ein bisschen, wir waren so ein bisschen die Kreativen im Dorf, weil meine Mutter als Amerikanerin und mein Vater als Deutscher, da bist du halt aufgefallen, so in den frühen 80ern. Aber ja, die Verbindung zum Film kam da sehr früh. Mein Vater war damals als Redakteur beim Zürcher Albkurier und dadurch auch sehr technik- und kameraaffin und technik- und kameranah. Also wir hatten irgendwie in meiner Kindheit, waren immer Kameras Teil des Haushalts. Viel Zeit mit meinem Vater im Fotolabor verbracht und wirklich das noch so mitgesehen und miterlebt, wie da irgendwie aus einem Film nachher ein fertiges Bild wird. Und dann kam auch irgendwann die erste Videokamera zu uns nach Hause. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine war. Da waren kleine VHS-Kassetten drin, also Minikassetten, die du in so einen großen Adapter umlegen musstest. Und mit denen ging das eigentlich los, dass ich da auch die Freiheit hatte und damit auch rumspielen durfte. Also das war toll, dass ich da supported wurde. Und dann ist halt angefangen, irgendwie so die ersten Geschichten selber zu drehen. Auch die ersten Stop-Motion-Sachen, da erinnere ich mich auch dran. Also tatsächlich so dieses eine Einstellung mit einem Lego-Mann abdrücken, den Lego-Mann bewegen, wieder abdrücken und dann dir irgendwie solche Stop-Motion-Filme in stundenlanger Kleinarbeit zusammen zu nifteln. Geschichten, ich glaube, ich hatte euch das auch erzählt, mit einem Schallplattenspieler, irgendwelche drei Fragezeichen und andere Kinder-Story-Schallplatten zerschnitten, also geschreddet würde man heute sagen, Aussage aus dieser Schallplatte nehmen und in einem vollkommen anderen Kontext jemand aus einer ganz anderen Schallplatte antworten lassen und da so kleine Comedy-Snips zu machen. Und das war für mich irgendwie immer, das hat mir halt Spaß gemacht, hat mir einfach Bock gemacht. Und da habe ich mir noch gar nicht so große Gedanken darüber gemacht. Und dann später, als es tatsächlich darum ging, ja, was machst du denn so nach der Schule? Da wäre mir das eigentlich schon reingelaufen, irgendwie so eine Schauspielschule oder sowas zu besuchen. Aber ja, da kommt jetzt wieder das Ländle, weißt du, dieses kleine, kleinbürgerliche. So, ja, eine Schauspielschule, ich weiß nicht, und ist nicht sinnvoller irgendwas. Wer hat du so Schmesotte, ja? Und ich hatte dann halt irgendwie in den Sommerferien, alle hatten schon eine Lehrstelle nach den Sommerferien, ich nicht. Und da saß ich bei einem Kumpel beim Haare schneiden und in dem Friseurladen in Baling damals. Und dann sagte er, lern doch Friseur, das ist top, hey, da bist du irgendwie, bist vielleicht ein, zwei Jungs in der Klasse, der Rest sind Mädels, das ist eine super coole Sache, ja.
Könnte ich mir jetzt aber überhaupt nicht vorstellen, wenn ich ein Friseur.
Habe ich tatsächlich mich da rein beraten lassen. Nee, aber ich bin in den ersten Salon geschlappt und habe sofort eine Lehrstelle bekommen, habe Friseur gelernt.
Ach was?
Ja.
Okay, cool.
Hab nach.
Kannst du das noch?
Konnte ich es je? Also, ich könnte es noch. Ja, witzigerweise Herrenhaarschnitte.
Die funktionieren. Ja, ja. Das heißt, deine Kinder kriegen einen Haarschnitt von dir.
Die Jungs kriegen Haarschnitte von mir, den Rest lasse ich die Finger davon. Ja.
So cool. Ja, ja.
Geil.
Aber das habe ich gemacht, habe nach drei Wochen wirklich gedacht, what the F? Also was habe ich mir hier angetan? Das ist überhaupt, keine Ahnung, das ist überhaupt nicht das, was ich mir irgendwie vorstellen kann. Natürlich hast du dann auch so diese Gedanken, ja komm, ich hänge das wieder an den Nagel. Meine Eltern haben gesagt, jetzt zieh das durch. Ich habe es auch durchgezogen, tatsächlich wirklich Friseur gelernt, Abschlussprüfung gemacht, Friseurgeselle. Ja, und da habe ich dann irgendwie so den Fokus des Filmschaffens auf jeden Fall für einige Jahre verloren. Nicht den Fokus und die Liebe für Film. Bin ein riesen Film-Nerd gewesen, immer schon. Habe Stoffe hinterfragt, Stoffe bewusst angeschaut, konnte in den jüngsten Jahren schon irgendwelche Dumm- und Dümmer-Filme zum Beispiel auswendig, irgendwelche Szenen. Auch sehr viel deutsche Comedy von Didi Hallervorden über Loriot und solche Geschichten, die haben mich halt einfach geprägt. Und das hat mich nie verlassen. Auch der Kinogang, regelmäßig und viel ins Kino zu gehen, das war eigentlich über die Jahre hinweg immer ein Riesenbestandteil meines Lebens.
Okay.
Ja, und dann fast forward, da kam ein totale Quereinstiege. Das ist, glaube ich, das, was so mein Leben am meisten geprägt hat, sind wirklich Quereinstiege. Also das war dann nach der Friseurausbildung den Zivi gemacht damals beim Rettungsdienst. Nach dem Zivi kam ich in die Computerdistribution damals, in den Vertriebsinnendienst. Vom Vertriebsinnendienst habe ich dann nochmal so die Friseurbranche angeküsst, indem ich zu einem Friseurprodukthersteller gegangen bin, war bei denen auch erst im Innendienst bei Frankfurt oben. Dann war ich im Außendienst für die Friseurfirma Paul Mitchell damals.
Geil, von denen habe ich eine richtig coole Tasche. Deswegen muss ich da immer direkt dran denken.
Und da habe ich damals Saarland gemacht, Rheinland-Pfalz, Luxemburg war dabei und bin halt sehr viel rumgetravelt. Und ja, so nahm das Leben irgendwie halt seinen Lauf. Mhm. Und mit Quereinstieg meine ich, es gibt wirklich wenig, was ich nicht gemacht habe. Tatsächlich, gab es Phasen dazwischen. Das war dann nach USA. Das ist vielleicht noch so auf jeden Fall so eine einschneidende Phase, weil da ist auch was ganz Wichtiges passiert. Ich glaube, ihr wollt auch so ein bisschen darauf hinaus. Der Weg hat mich irgendwann nach USA geführt, also in den ganzen Jahren. Ich war dann da schon Anfang 30, Mitte 30 und war für ein deutsches Unternehmen in USA in New York tätig, wirklich in Manhattan. Und wir hatten damals eine Mitarbeiterin, die das genau wusste, also die Kollegen wussten halt alle, okay, das ist ein bisschen ein Filmnerd und der liest Tarantino-Bücher und solche Sachen. Und da kam dann irgendwann, kam sie um die Ecke und sagt, du, mein Onkel ist Gebäudeverwalter in Brooklyn drüben und da ist irgendeine große Hollywood-Produktion hat sich da eingemietet. Die drehen da was Großes in ein paar Wochen. Sie weiß aber nicht was. Aber sie könnte über ihren Onkel, der halt das Gebäude verwaltet, könnte sie jemanden reinbringen, wenn er Interesse hat, so um einfach am Filmset zuzuschauen. Und ob ich da Interesse habe, ich sage, natürlich, safe, also da, wirklich ein No-Brainer.
Ja.
Du hast zwar in New York, in Manhattan ständig Dreharbeiten gesehen. Ja, ihr hattet auch gesagt, ihr habt es auch in London mal, du hast so Outdoor-Shoots, kleinere Sachen auch, sehr viel Serienstoff und so, wo die einfach kurz einen halben Block dicht machen, die drehen das und dann geht das Daily Business weiter. Da konntest du irgendwie durch die Stadt laufen und bist halt an zwei Sets vorbeigelaufen. Aber das war schon eine Nummer größer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, klar mache ich das. Und tatsächlich war das dann auch ein paar Tage, Wochen später war ich dann auf diesem Set, bin da rübergefahren nach Brooklyn. Und
das heißt, wie lange hast du in New York gewohnt?
Jetzt muss ich kurz...
also gerade zu dieser Zeit?
Jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich bin am Anfang sehr viel getravelt. Das heißt, wir haben am Anfang in Hotels, also in Airbnbs gewohnt. Die Wohnung, würde ich sagen, das war ab früh 2010. Mhm. Ab 2010 ging das los. Davor war es ganz viel, zwei Wochen hier, zwei Wochen da, zwei Wochen hier, zwei Wochen da. Mhm. Und das war aber, da haben wir schon drüben gelebt. Meine Frau und meine zwei Jungs waren da auch schon mit drüben. Und dann
das war jetzt einfach nicht nur so ein Trip, sondern wirklich dort gewohnt, gelebt.
Wir hatten in den USA gelebt, hatten ein E1-Visa und waren wirklich drüben
Kinder
gelebt.
Kinder gehen zur Schule, Kindergarten.
Noch nicht, genau.
Da gab es noch gar keine Kinder, oder wie?
Doch, da gab es unsere zwei Jungs schon.
Ah ja, okay.
Ja. Ja. Aber das war so, der Große kam dann 2013 in die Schule, also als wir zurückgekommen sind zur Einschulung von ihm.
Naja.
Naja, und auf jeden Fall komme ich an dieses Gebäude da. Es war so ein riesen Business-Office-Komplex, die Hälfte Glas, die Hälfte ziemlich unspektakulär, aber halt ein riesen Bim-Bam-Bum drumherum. Ja. Truck an Truck an Truck mit Licht, mit Stativen, mit... Also es war wirklich beeindruckend. Und ich komme dann da rein und durfte mich da anmelden. Und bis dahin war mir noch nicht klar, wo ich bin oder was hier, was hier produziert wird.
Auch nicht welcher Film oder?
Gar nichts, null.
Nein, genau, null. Okay.
Das wurde mir dann klar, als ich auf dem Set war. Mhm. Und dann stand ich da auf dem Set von Wolf of Wall Street.
Das ist
und
schon crazy.
Du saßt da, Scorsese saß ein paar Meter weg mit seinen Regiemonitoren und das war ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis und das war das Erlebnis, das auch für jeden Fall dafür verantwortlich ist, dass ich gesagt habe, ich will jetzt zum Film. Punkt. Das war während diesem Dreh ein Schlüsselmoment. Es war ein sehr großes Set, da waren, ich weiß nicht, ich würde schätzen, irgendwie 60, 70, 80 Statisten. Dreimal so viel Crew, ihr kennt das ja von großen Sets, ja. Und was mich da beeindruckt hat, ist einfach diese unglaubliche Professionalität, dann dieses Eingespielte, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Mhm. Und dass du gespürt hast, dass alle hier wirklich alles geben, um eine geile Szene zu produzieren. So diese totale, diese kollektive Liebe fürs Detail. Und das ist das, was mich so gecatcht hat, wo ich gesagt habe, boah, was geht hier ab? Ja, also da war so ein Moment, als dann der Hauptdarsteller ans Set kam. Vorher war so immer so eine gewisse Unruhe am Set, die ganzen Statisten. Ich meine, klar, 60 Leute, da du schnackst zwischen den Drehpausen und sowas. Aber als dann der Hauptdarsteller ans Set kam, dann hieß Actor on Set und so weiter, dann war das da drin totenstill. Du hättest eine Stecknadel fallen hören. Und du stehst da drin und das war wirklich so ein Was-geht-denn-hier-ab-Moment. Ja? Also da sind Totenstille und du hörst in dieser Riesenhalle nur das Gemurmel von Scorsese und DiCaprio. Und ich dachte so, was geht denn hier ab? Das ist Gänsehaut-Moment, total. Und das war wahnsinnig prägend. Wahnsinnig prägend. Und das war so der Grundstein, an dem ich gesagt habe, ich möchte das machen, ich will da irgendwie ein Teil davon machen.
Geil.
Ja. Wenn man da zuhört, denkst du, du bist vor Ort mit dabei und erlebst es gerade.
Ja.
Aber da müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen.
Unbedingt, gerne.
Ja, ja.
Und zwar die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, war, als du an diesem Set angekommen bist, erstens, woher wusstest du, dass es der Film ist und woher wusstest du, dass es so ein dicker Film ist? Weil wenn du jetzt an ein Set rankommst, dann weißt du jetzt ja noch gar nicht, okay, das ist jetzt ein krasser Film, das ist ein guter Film. Woher wusstest du, dass das so ein fettes Ding wird?
Also zum einen wusste ich es, als ich tatsächlich dem Regisseur bei der Arbeit zuschauen durfte, als ich reinkam und Scorsese saß noch nicht da, habe ich an seinem Platz, an den Monitoren, überall schon Beklebungen von The Wolf of Wall Street gesehen. Ich meine, der Projekttitel war The Wolf of Wall Street. Ich weiß nicht, ob er The Wolf oder nur Wolf of Wall Street heißt. Bin ich jetzt gerade, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das gelesen. Und zu dieser Zeit, wenn du dich für Film interessiert hast und so ein bisschen in der Cinema-Szene aktiv warst, wusstest du, dass dieser Film produziert wird. Mhm. Weil den hat DiCaprio, meine ich, mit Scorsese selber finanziert. Ne? Die haben da lange dafür gekämpft, den Film überhaupt produzieren zu dürfen. Du wusstest also, dass die beiden was miteinander machen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es genau dieser Film ist. Mhm. Als ich dann da drin stand, war das wirklich so ein Puls fährt hoch und dir wird klar, Alter, ist das jetzt tatsächlich Wolf of Wall Street, und als Scorsese reinlief, war das klar. Ja, also das war dann unfassbar klein, by the way, Scorsese. Also war ich total baff. Aber da war das dann klar. Und dann stand ich da wirklich total stramm und hoffentlich mache ich keinen Ton. Ja, ja, einfach keinen Ton machen, niemanden im Weg stehen, sondern einfach nur leise dastehen und zuschauen. Ja.
Boah, krass.
Und warum, vielleicht noch ganz kurz auf die Frage, ein großes Set. Das ist eine gute Frage, weil heute erkennst du es sofort. Die Größe war, ich weiß es gar nicht. Es ist, also heute, wisst ihr, was ich meine? Heute, wenn du irgendwo reinläufst und siehst, okay, da stehen vier Kameras, die drehen Multicam, dann ist dir sofort klar, gut, das ist ein Riesenset.
Ja.
Damals hatte ich vielleicht dieses Wissen noch nicht, aber es war irgendein Vibe oder irgendein, schon die Größe.
Ja.
Die Scheinwerfer, die Menge an Menschen, die da rumliefen, das war mir schon klar, okay, das ist ein
fettes Moped.
Das ist ein Brett, ja.
Ja.
Und ich meine, ich wusste im Vorfeld, dass es eine Hollywood-Production ist, eine Spielfilmproduktion, nur war es. Also es hätte ja auch irgendwie, keine Ahnung,
ja, gut, aber
irgendwas. Adam Sandler-Komödie sein können. Wäre genauso geil gewesen.
Wäre auch krass.
Absolut.
Ja. Boah, Adam Sandler.
Gut, aber damals, klar, wenn du jetzt nochmal noch die als Info, wenn du damals wusstest, es ist ein Hollywood-Film, die fahren ja immer geisteskrank auf.
Ja.
Also das ist ja immer Endlevel, was die machen.
Ja.
Also sei es an der Film selber, aber halt wie sie dann auf auffahren.
Mhm.
Ich glaube, daran erkennt man direkt so, um was es hier geht. Und dann halt...
Budgets. Es ist am Ende des Tages einfach die Kohle und natürlich der Markt. Weißt du, eine Hollywood-Produktion läuft global, bestenfalls.
Mhm.
Und wenn was global läuft, dann kannst du halt auch das Hundertfache dafür ausgeben, anstatt wenn du irgendwas für, ja, irgendeine deutsche Produktion, was ja auch immer so ein schwieriges Thema ist, deutsches Kino, deutsche Serien, aber es liegt letztlich nur an der Kohle. Die können so auffahren.
Ja.
Punkt.
Ja.
Deswegen machen sie es auch.
Ja, ich finde es auch immer so spannend, der Unterschied zwischen deutsche Produktion, amerikanische Produktionen, der Stil, der Vibe. Ich weiß jetzt nicht, kann man jetzt... Konntest du jetzt von diesem einen Tag schon was mitnehmen und sagen, was die anders oder vielleicht besser machen, als das, was wir hier machen? Weil der Look ist anders, das Feeling ist anders in solchen Filmen, wo du ganz anders, wie soll ich das erklären?
Nee, ich weiß also, genau, was du meinst. Großartige Frage, by the way. Ja, also zum einen ist es die Menge an Personal. Die großen US-Sets haben ein Vielfaches von dem, was wir zur Verfügung haben. Was alles, es kommt immer wieder auf die Kohle zurück.
Mhm.
Immer. Du hast einfach eine Menge an Personal, dass du, also ich habe auch Aufnahmen gemacht, da habe ich dann so ein bisschen heimlich mitgefilmt.
Mhm.
Ich saß hinter einem, also es war Umbau, zweiter Tag, by the way, andere, immer noch im gleichen Gebäude, aber andere, also eine andere Szene. Und ich saß hinter einem, der quasi auch nur die Fokuspuller kontrolliert. Also die Jungs, die die Schärfe ziehen, ja, für jede Kamera. Also der Kameramann führt die Kamera, dann hast du einen zweiten, der nur die Schärfe einstellt für ihn. Und dann hast du an einem US-Set in dem Fall zwei Leute gehabt, die wiederum nur die Fokuspuller kontrollieren. Also deren Job ist es, lediglich zu schauen, waren sie wirklich scharf. Normal sind die Kameraassistenten sind ja hervorragend da drin, selber zu wissen, ich war in der Szene scharf oder ich war nicht scharf. Das haben wir auch oft, dass ich sage, Mensch, die war top, die nehmen wir. Und dass der Kameraassi sagt, ich würde gerne noch mal eine machen, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder man schaut sie sich noch mal kurz an. Das heißt, die Menge an Personal. Dann spielt auch eine große Rolle, dass viele US-Produktionen immer noch auf Film gedreht werden. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr überlegt mal, ihr würdet eine eurer Produktionen wirklich auf Film drehen. Das heißt, du hast kein Replay. Du siehst nicht jetzt, war die gut, war die schlecht, war die scharf, stand der Darsteller da, wo er stehen sollte. Das siehst du nicht. Das siehst du frühestens nach 24 oder 48 Stunden. Wenn der Film entwickelt, Kopierwerk, du kriegst eine Kopie zurück oder eine digitalisierte Kopie und schaust sie dann an. Heißt also, du musst in jede Szene unfassbar viel Vorbereitung stecken. Also du musst eine Szene proben und proben und proben und proben, bis es dir zu den Ohren rauskommt und sagen, jetzt drehen wir sie, weil jetzt ist sie perfekt. Und das führt dazu, dass du jede Szene, wenn du dir Breaking Bad anschaust, ist ein tolles Beispiel, nimm Breaking Bad und vergleich das, da gab es vor ein paar Jahren so ein Remake mit Pastewka, war eine coole Nummer. Bastian Pastewka hat da so ein bisschen eine wesentlich ernstere Rolle gespielt. Ich meine, es hieß Morgen höre ich auf. Also gleicher Handlungsstrang, ja, irgendein Normalo kommt in eine Rolle, in der er eigentlich nichts verloren hat. Aber egal welches Frame, welche Szene du aus Breaking Bad nimmst, siehst du, okay, das ist super, super gut, was die hier machen. Und im Gegensatz siehst du dann, okay, wenn du das halt für ein Zehntel der Kohle machst, dann kommt eben das raus. Und das ist der Unterschied. Ja, also es fließt wesentlich mehr Fokus und Liebe und Konzentration und letztlich ein Vielfaches an Geld da rein. Und deswegen siehst du einen Unterschied.
Aber Geld ist ja das eine, aber der Stilmittel ist ja wieder ein anderer. Ja. Weil jeder hat ja so seinen eigenen Stil, den er da reinbringen möchte. Und ich habe oft das Gefühl, dass der, frontet mich jetzt nicht, aber der deutsche Stil einfach nicht so... Ja, einfach nicht so geil aussieht. Und ich glaube nicht, dass es nicht nur am Budget liegt, sondern einfach auch an die Ästhetik, wer dahinter steckt, wer das produziert, wer das macht oder wie es produziert wird. Weil wenn du das Budget hast, dann kannst du einen Film produzieren. Wenn du es nicht hast, dann filmst du halt mit einer Ari oder mit einer Red, was ja trotzdem gut ist. Aber die bekommen dann wahrscheinlich den Look nicht hin, was die mit Film hinbekommen, weil die das Budget dann dafür haben, denke ich jetzt mal. Und dann ist ja der nächste Part, Editing, Color Grading, wie bekommst du das hin? Welchen Look willst du da fahren? Und ich finde, die Hollywood oder allgemein jetzt auch auf Netflix oder so, die schaffen immer diese Vibes, diese Ami-Looks hinzubekommen, wo ich denke, boah, das ist so geil anzugucken. Und, und du erkennst sofort, ob es eine deutsche Produktion war oder nicht.
Ich mache da auch immer ein Spiel draus. Ich schaue immer, okay, wenn ich jetzt gar keine Infos über die Serie oder über den Film oder irgendwas habe, mache ich es rein und dann schaue ich, okay, in welchem Land könnte es spielen, welches Land könnte es produziert haben, so nach was sieht's aus und dann irgendwann fängt man halt so an recherchieren, guckt, okay, war es jetzt richtig, war es nicht. Ja. Und das ist schon ganz spannend. Also es gibt wenig deutsche Produktionen, Serien, Filme, egal was, die da so an den Stil rankommen, wo man sagt, okay, ich sehe jetzt nicht auf den ersten Blick, dass deutsch ist. So. Eben, wie du sagst, man sieht schon relativ schnell immer, ist es irgendwie deutsch? So,
Fallen euch welche ein? Fallen dir spontan welche ein, wo du sagst?
Dark beispielsweise.
Dark?
Ja, auf Netflix.
Hervorragendes Beispiel. Habt ihr Babylon Berlin gesehen?
Nicht komplett, okay, aber ein
Babylon
Teil.
Babylon Berlin.
Ja.
Der Pass.
Auch krass.
Das sind alles, also dazu, wir können's.
Ja, ja.
Safe.
Auf jeden Fall.
Ja. Also Deutschland war vor rund 100 Jahren mal filmführend, die Nation wirklich. Dann kam ein Weltkrieg dazwischen und alle Kreativen sind geflohen.
Bauhaus leider auch.
Wir waren mal filmführend, wir sind es nach wie vor. Arnold Richter aus Bayern, immer noch einer der Kamerastandards auf der ganzen Welt. Also egal, was du anschaust von den Sachen, wo du gerade sagst, die Looks sind so geil, würde ich aus dem Bauch raus sagen, ist mindestens die Hälfte auf Ari gedreht. Aber warum sieht es so anders aus? Und ich muss es dir glaube ich wirklich, muss man es auf die Kohle zurückführen. Hm. Ja. Du hast recht, man erkennt oft auf dem ersten, aufs erste Frame, das ist eine US-Produktion. Und ich glaube, dass wirklich viel daran liegt, dass du anders an ein Produkt rangehst. Ja. Wenn du, Dialoge sind auch so ein hervorragendes Beispiel. Wenn du gute Dialoge hast, dann wird es ein guter Film, wird es eine gute Szene. Wenn du super schlechte Dialoge hast, und das ist eins der, by the way, der größten Probleme, finde ich, in der deutschen Filmindustrie oder in unserer Filmszene, das ist die Schwäche der Dialoge. Die sind einfach sauschwach. Ja, also du denkst, so unterhält sich kein Mensch. Ja, ja. Also wenn ich Pulp Fiction an das Intro denke und da sitzt Vincent Vega und erzählt von Quarter Pounder mit Cheese in Frankreich und sowas. Ja, also so ein stinknormales Gespräch, wo du denkst, ja klar, so würde ich mit irgendeinem Dude auch im Auto sitzen. Oder wenn du dann natürlich irgendeine öffentlich-rechtliche Produktion siehst, wo dir aufgrund des Budgetmangels kannst du keine Backstory erzählen, also muss ich über den Dialog dir vermitteln, deine Tante Heidrun, die doch in England das Schloss geerbt hat, sie ist doch letzte Woche bei dem Autounfall ums Leben gekommen. Wisst ihr, was ich meine?
200%.
Und das ist genau das.
Würde niemand machen.
Das würde niemand machen, aber das machen die.
Ja, weil sie kein Geld haben, um die Hintergrundgeschichte geil zu erzählen.
Zu bringen.
Richtig, keinen Kontext zu bringen. Ja. Dann hast du auch nicht die Zeit. Ja, also schau mal, du hast immer so eine, ich weiß nicht, ob die stimmt, ja, also nagelt mich da nicht fest, aber ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, dass es diese Ratio, dieses Verhältnis gibt. Ein Hollywood-Film hat ungefähr eine Filmminute entspricht einem Drehtag, so roundabout. Das heißt, wenn die in 120 Minuten drehen oder wenn wir in 120 Minuten uns anschauen, dann haben die da 120 Tage gedreht. Das dürfte schon hinkommen. Nicht?
Ja.
Bei uns in Deutschland wird da das Verhältnis, denke ich mal, eher bei irgendwie 120 Minuten, wenn du wahrscheinlich viel Geld kriegst, vielleicht bei 30 Tagen liegen oder sowas. Und da kommt das her.
Die haben halt gar keine andere Wahl, als das in 30 Tagen durchzuziehen. Und genau deswegen bleibt halt so viel auf der Strecke.
Genau.
Mal unabhängig davon, wie es aussieht, oder wie der Look entsteht.
Nein, da sind wir wieder bei dem Stand-in.
Ja.
Schau mal, wenn du dir sagen kannst, ich nehme mir 3 Tage Zeit, um auf das perfekte Licht zu warten, um diesen Dialog zu drehen, im Gegenlicht, irgendwo in der Pampa, dann musst du die 3 Tage ja trotzdem finanzieren. Und da stehen da die Crew, da steht alles Gewehr bei Fuß und parat und es läuft halt nicht. Und bei uns ist es so, die muss gedreht werden. Ja. Und wenn es regnet, regnet es halt. Und wenn es irgendwie, das ist, ich denke, egal wie du es drehst und wenn es kommt, ist ganz oft immer wieder auf die Budgets raus. Die einfach auch zu rechtfertigen sind, dass wir immer noch viel zu klein denken in Deutschland.
Ja.
Mhm. Die letzten paar Produktionen, du hast Dark gesagt, super gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie vielen Ländern ausgewertet worden war, mega erfolgreich. Mhm. Babylon Berlin das gleiche, die letzte Staffel war leider nicht ganz so doll und hat auch ein bisschen abgekackt, aber weil es auch Finanzierungsthemen waren.
Ja.
Und wir können es auf jeden Fall. Aber die Branche traut sich nicht größer zu denken. Definitiv. Mhm. Sondern da denkt man immer, das ist ein Erfolg, wenn irgendwie 200.000 Leute im Kino waren. Und weißt du, wie ich meine? Für wen? Da kannst du keine 50 Millionen in die Hand nehmen.
Ja.
Geht nicht.
Ja, absolut. Ich würde auch so viele Punkte drauf eingehen.
Heftig, ja.
Brutal. Ich könnte so loslegen. Aber ich gehe jetzt mal auf den Punkt ein. Und zwar, was mir bei dir oder in deinen Filmvideos aufgefallen ist, ist der Sound. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das letzte Mal auch so, ob du das wahrgenommen hast. Der Sound bei dir ist brutal.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch direkt aufgefallen, als du mir ein Beispiel gezeigt hast.
Das ist so, Sounddesign finde ich richtig gut. Wahrscheinlich kommt gerade irgendein. Wenn du anfängst mit Lachen, geht es wahrscheinlich komplett nach hinten los. Aber das war meine Wahrnehmung, wo ich auch drauf achte, wie gut ist der Sound. Und das ist auch immer wichtiger, der Sound. Wenn du dir Netflix ist jetzt ja eigentlich so gerade der Maßstab, den man eigentlich nimmt, weil die komplett alles rasieren. Mhm. Und bei Netflix ist es auch so, der Sound bei Netflix ist absolut geisteskrank.
Muss crisp sein, ja.
Und bevor Sound kaputt geht, hast du kein Bild. Mhm. Und Das ist mir bei dir auch direkt aufgefallen. Das allererste, was bei dir raussticht, ist der Ton. Mhm. Klar, Bild natürlich, keine Sprache, keine Rede, aber der Sound, das fand ich so krass. Die Sprache, wie der redet, Sounddesign und das alles, was da dazugehört. Ja. Und was ich auch so wichtig finde.
Ja.
Und das ist mir bei dir aufgefallen, wo wir auch noch ein bisschen dran arbeiten können tatsächlich.
Ja,
wo
mir
manchmal auch so, wo dir aber dann die Zeit dafür fehlt, weil es unfassbar aufwendig ist, sowas. Ja. Wo dann auch Budget fehlt für sowas. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Mhm. Aber das, da gehen noch Props raus. Das fand ich krass.
Danke dir. Endlich schätzt es mal jemand. Ja, das ist, macht für mich auch die Hälfte des Erlebnisses aus. Ernsthaft, der Sound ist, ich meine, wir sind audiovisuell. Wenn eins von beidem hinkt, dann leidet das Erlebnis dramatisch. Und das habe ich auch musste ich lernen selber durch die Anfänge, in denen ich dann selber irgendwie, also meine Filmanfänge, um Himmels Willen, in denen ich dann selber irgendwelche Sachen gedreht habe und geschrieben habe und so weiter. Das ist toll, dass dir das auffällt und das ist etwas, was mir unfassbar wichtig ist. Das ist tatsächlich die Hälfte des Produkts, die Hälfte der Wichtigkeit für mich. Und das erreiche ich, indem ich auf die richtigen Leute setze. Mhm. Ich habe keine Ahnung von Sound, muss ich aber auch nicht haben.
Mhm.
Aber ich brauche jemanden, der zu mir sagt, ich möchte jetzt unbedingt, bevor wir umbauen und auf die nächste Szene gehen, gib mir bitte 10 Minuten hier drin. Ich will einmal die Atmo von dem Raum, ich will einmal nur, wie er durchläuft, ich will einmal nur, wie das Auto abfährt, was auch immer. Und das sind diese Dinge, wo ich dann sage, da habe ich die absolut richtige Crew, weil ich weiß, wenn ich ihn für Sound nehme und halt für die Mischung und, dann kommt genau das raus. Mhm. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren brutal gelitten hat. Ja? Also einfach durch die Quantität, weil wir so wahnsinnig überladen werden mit irgendeinem Content-Müll. Ja? Und jeder macht Filme. Und das ist ja auch cool. Jeder so, ich habe das ja nichts anderes als Kind gemacht.
Mhm.
Aber die Qualität hat wahnsinnig gelitten und der Ton, ihr kennt das alle, es gibt nichts Schlimmeres als irgendein YouTuber, den du folgst und der muss vorm Video sagen, hey, tut uns leid, irgendwie hat das Mikro versagt und du quälst dich dadurch 20 Minuten Video und denkst, ich ertrage das nicht, das ist schlimm.
Ja.
Und Ton ist mir brutal wichtig und vor allem die Tonmischung nachher.
Mhm.
Also das komplett außer Hand zu geben und zu sagen, mach mir da eine Mischung draus und die zurückzubekommen und dann selber, da kriegst fast Pipi in die Augen.
Ja.
Ne?
Ja. Weißt du, weiß nicht, ob man das so beziffern, betiteln kann, irgendwie durchschnittlich, wie viel von dem aufgezeichneten Material dann im Film landet und wie viel auch vielleicht irgendwie nachproduziert wird, mit Stockmaterial gearbeitet wird, was irgendwie vorhanden ist. Kannst du das sagen oder bist du da zu wenig drin?
Bei szenischen Filmen jetzt.
Ja, bei deinen Filmen allgemein.
Also bei meinen Filmen.
Ja.
Stockmaterial 0.
Okay.
Ja, also krass. Das mache ich gar nicht. Stockmaterial kommt vielleicht mal vor, wenn, jetzt wo du es sagst, aber das ist tatsächlich, würde ich jetzt nicht auf szenischen Filmen oder auf einen von den Werbungen, die du angesprochen hast oder die du gemeint hast, beziehen. Stock-Footage kam tatsächlich auch schon vor, allerdings so in so Infovideos. Und der letzte konkrete Fall, das weiß ich noch, da hat der Interviewpartner über den Bodensee gesprochen, dass er hier am Bodensee lebt und wohnt. Und da hatten wir kein Schnittbild, aber ich musste einen Schnitt verstecken. Ja, also einen auf der Tonebene, weil er einfach mir zu viel Äs und Ös gesagt hat und eigentlich den Take verkackt hat, aber ich habe den gebraucht, um zu wissen, wo wir sind. Und da hat irgendein Drohnenflughalter von Adobe Stock gekauft, der dann einmal so über den Bodensee gleitet und dann kann ich den Schnitt verstecken. Sowas kam schon vor, ja.
Mhm.
Also in so einem dokumentarischen, unternehmerischen Bereich ein-, zweimal vielleicht. Ansonsten gar nicht, null. Also Stock-Footage, deswegen schreiben wir ein Drehbuch. Also
weißt
du, ich meine, wir fangen ja genau das ein, was nachher zu sehen sein wird. Der Film steht, also wenn das Drehbuch steht, habe ich den Film fertig vor dem Auge.
Mhm.
Und ich weiß dann auch schon während dem Take, während die Darsteller das spielen oder während wir das mitnehmen, weiß ich genau, jetzt haben wir es. Ich weiß auch, ich würde sagen, zu 90% der Fälle, dass es dieser Take jetzt war.
Mhm.
Also tatsächlich das ist dann einfach so, oh, der war's. Der war besonders und dann macht jemand eine kleine Notiz und dann weißt du, okay, das war Take 11 oder was auch immer und ich brauche dann in der Post gar nicht die 10 vorher anschauen, sondern kann direkt auf die 11, weil der es war.
Ja.
Aber da gibt es kein Stock-Footage.
Und im Sound? Irgendwelche Schritte, ein Bootsgeräusch, ein Autogeräusch?
Tatsächlich, mach sie.
Die produziert ihr mit komplett vor Ort am Set?
Ja.
Nice.
Bei dem letzten Film, den wir, der jetzt aktuell in Kurz, der läuft auf verschiedenen Kurzfilmfestivals, da ist die Basis der, lass mich kurz überlegen, die Ehrensache heißt der. Das ist diese Handwerkerwerbung, wo der alleine, ich habe die euch glaube ich gezeigt, wo der alleine hier durchs Haus läuft und sich so daneben benimmt.
Ja.
Und ich habe aus dieser Werbung eine Kurzfilmfassung geschnitten. Einfach für verschiedene Comedy-Festivals und so. Mhm. Da kann ich nachher was dazu sagen, warum, weil ich bin jetzt kein Kurzfilmheimer oder sowas, aber das ist strategisch nicht dumm, das zu tun, weil da geht es dann wieder um Filmfinanzierungen und solche Geschichten. Und für diese, das ist jetzt so ein Beispiel, für diesen Film, als das ist ein bisschen anderer Schnitt als die Werbung, die wir daraus gemacht haben, da hat mir so ein Establisher gefehlt. Ja, so du kommst in den Film rein und der Dude steht halt direkt im Flur. Mhm. Das ist mir zu direkter Einstieg. Ich würde gern irgendwie den Zuschauer so ein bisschen abholen, dass der Handwerker vors Haus fährt oder sowas. Ja? Mhm. Und da war dann die Überlegung, was mache ich denn da? Und da habe ich tatsächlich interessanterweise, das ist offen, also sei offen auch für Feedback, ja. Da habe ich mit einem befreundeten Color Grader gesprochen, der ein anderes Material für mich gegradet hat und habe dem einfach so ein bisschen ins Ohr vollgehört und gesagt, Mann, ich habe da irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, aber überleg mal, du hast doch in dem anderen Film mit dem gleichen Darsteller eine Szene, wo er mit dem Auto so eine Vollbremsung macht. Dann sage ich, ja. Dann sagt er, okay, vielleicht denk doch mal drüber nach, ob du es irgendwie so inszenieren könntest, dass diese Vollbremsung suggeriert, er kommt an. Und so haben wir dann ein anderes Intro draus gebaut, das es so gar nicht gibt. Ja, also der macht ja da diese Bremsung, dann fährt ein Auto vorbei, das hupt, das Auto ist rein animiert, das ist by the way nicht echt.
Okay.
Und da im Sounddesign, da ist tatsächlich ein Hupen auch drin, das es so nicht gab, das dann der Sounddesigner eingebaut hat. Aber ansonsten nehmen wir alles mit. Am skurrilsten by the way, das ist auch eins der geilsten Setbilder, die es überhaupt gibt. In dem Film Ehrensache ist zum Schluss so ein ganz wichtiges Detail für mich, da kratzt er sich am Hintern. Und der Soundingenieur, den wir dabei hatten, der immer Ton für mich macht bei solchen Produktionen, der hat tatsächlich wollte nur von dem Kratzen ein Geräusch haben. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann sind alle am Set ruhig und dann steht der Darsteller da und muss sich wirklich 5 Minuten am Hintern kratzen und der ist mit dem Mikrofon so einen halben Zentimeter weg und zieht sich das rein und hat die Kopfhörer so, ja, bin noch, ein bisschen fester, ja, nicht ganz so fest.
Jetzt spann mal kurz deinen Arsch an. Und
ja,
dann.
Ja, genau. Und der Fotograf macht halt Bilder, das sind die geilsten Set-Fotos. Ja. Aber das führt halt dazu, dass du echt einfach einen fetten Sound hast.
Ja, klar.
Sorry, das war jetzt sehr ausladend.
Nee, die meisten Sounds, die man irgendwie in Filmen sieht, die sind ja auch so gesehen, komplett unrealistisch.
Ja.
Das wird man ja so im echten Leben gar nie hören.
Ja.
Die ein Zentimeter nah am Arsch dann, wie der sich da kratzt.
Ja. Ja.
Und du siehst es auch von 2 Meter Entfernung, so als Beispiel.
Richtig, aber du musst es spüren auf
genau, der das macht es lebendig.
Ja, das macht es lebendig, genau. Ja.
Das feiere ich auch so krass am Sounddesign.
Ja, total.
Geil.
Brutal wichtig, ja.
Was ist dein favorite Film, dein favorite Doku? Was es so gibt, wo du sagst, das finde ich ultra krass.
Wow. Das ist eine brutal schwierige Frage. Ja.
Wie viel Zeit haben wir? Ist die Frage
da. Ja, genau. Also, nee,
ich weiß es.
Also ich muss echt sagen, Film, mein absoluter, also wo ich wirklich sage, favorite Film.
Wo dich komplett umgehauen hat.
Da gab es halt ein paar. Es gab ein paar Eins. Momente.
Einen.
Inception.
Okay.
Das steht auch auf der Liste ganz weit oben bei mir.
Wäre auch oben, aber ich fand technisch die Doku von Joko Winterscheid, die auf Amazon. Das war so, wo ich da saß und gedacht habe, fuck, was habt ihr da gemacht? Das war
diese Global Warming Geschichte.
Ja, diese, ja, ja, das ja, war ja, ja, technisch ja, ja. von Filmen, vom Schnitt, wie die das zusammengeführt haben, von der Handlung her. Mhm. Wo ich saß auf diesem Sofa und ich so, fuck, Alter, was habt ihr da gemacht? Mhm. Diese Zwischenszenen, wo sie dann irgendwo in einem Studio waren, gedreht haben, Animationen. Das, ja. Also rein, das war für mich halt technisch ja, gesehen, ja, war das für mich, wo ich gedacht habe, boah, da saß ein kranker Motherfucker dran. Ja. Und haben das Ding zusammen geschustert.
Ich habe sie nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne sie, weil ich sie gesehen, wahrgenommen habe. Ich habe sie nie angeschaut.
Lohnt sich.
Auch vor Ort die Gegebenheiten, also von Travel-Content oder Travel-Film bis Studio bis keine Ahnung wohin, vom Sounddesign, Animation, irre, wie sie das alles so zusammengeführt haben, in einen daraus eine Handlung gemacht haben und das, also das war so, wo ich gesagt habe, stark.
Cool, ja, wirklich, muss ich mir anschauen, wenn du so davon schwärmst, auf jeden Fall. Ich habe sie wahrgenommen, ich habe sie aber nicht gesehen, muss ich mir anschauen.
Ja.
Klingt bildgewaltig.
Das Tolle ist ja, dass dich Film auf so vielen verschiedenen Ebenen irgendwie abholen kann und begeistern kann. Egal, ob es irgendwie die Geschichte ist, die dich abholt, das Stilmittel oder der Stil, der Look von dem Film, die Handlung, die Schauspieler, alles. Das kann ich ja alles sowas von krass abholen. Oder am Ende dann das Gesamtpaket, dass es stimmiger ist einfach. Und deswegen, also ich glaube, es gibt wenig Kategorien, wo man so schlecht eine Wahl treffen kann für ein einziges Werk, um zu sagen, das ist es.
Nee, so, das ist auch
da
schwierig.
Gibt's zu viele. Also du hast vorhin gesagt, du bist 98 geboren. Ne?
Ja.
Überleg mal, 99 war im Kino in Matrix, im ersten Matrix-Teil.
Da kam Matrix.
Ja, ja.
Verrückt.
99 war Matrix, meine ich. Ja, doch. Ja. 25 Jahre. Doch,
schon
das war so ein Film. Also der hat dich beschäftigt.
Ja, absolut.
Du hast ein paar Tage lang noch immer...
Die haben gedacht,
Alter, wenn das, ja, nicht nur das, sondern, also das, ich weiß nicht, vielleicht kam da mein Film-Passion durch, weißt du, dieses, ja, Alter, wer überlegt sich denn
so? Ja, genau, das denke ich mir so oft.
Ja, ja. Ja.
Brutal. Wie kommst du auf diese Idee?
Ja, 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 ja. Das war Matrix. Dann Inception war auch so, für mich auch so ein Riesen.
Wow, das gab es auch noch nie im Podcast. Ja,
cool.
Premiere, das klingelt. Sollen wir schauen?
Ja, klar.
Okay, bis gleich, Freunde.
Ich habe einen Überraschungsgast mit. Ja, also genau, wir waren da. Wie kann sich jemand sowas überlegen?
Genau.
Und das war Matrix für mich, das war Inception. Aber ich kann es dir echt, also wenn ich es wirklich auf, es ist so schwer, auf einen Film runterzubrechen.
Geht nicht. Und die unterscheiden sich ja auch im Stil so knallhart, dass man gar nicht sagen kann, die kann man gar nicht vergleichen. Ja. Ne, man vergleicht dann irgendwann Äpfel mit Birnen. Ja, ja. So Inception und How I Met Your Mother kann man nicht vergleichen, aber wie geil ist How I Met Your Mother?
Richtig.
Mhm. So, das sind genau die Dinge.
Ja. Ja. Und da gibt es Dinge, bei denen der deutsche Film super ist. Also da gibt es Produktionen, die für mich persönlich Stromberg. Mhm. Stromberg ist eine der am geilsten geschriebenen deutschen Serien ever. Diese Dialoge sind so on point. Die Besetzung ist so on point. Das ist ein richtiger Juwel.
Aber hat das nicht Pastewka gemacht?
Nein, um Himmels Willen. Nein. Ralf Husmann ist das. Pastewka ist Pastewka. Auch cool. Gibt's ja die Serie,
ach,
wo er sich selber spielt.
Ja, ich hab's verwechselt.
Bernd Stromberg, ich weiß
natürlich.
Christoph Maria Herbst.
Ja, genau.
Christoph Maria Herbst.
So, ich hab's verwechselt.
Der sich meiner Meinung nach mit der Serie auch selber ruiniert hat, weil er ist Stromberg, er hat ihn zu gut gespielt.
Ja.
Er ist Stromberg.
Kann man nicht mehr trennen.
Nein.
Ja.
Und wenn du den Bjarne Mädel siehst, das ist der, der den Ernie gespielt hat, der hat den auch supergeil gespielt, supergeil. Aber den kannst du trennen davon. Der hat Tatortreiniger gemacht, auch auf der Liste. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Tatortreiniger ist auch so ein sehr, sehr feines Stück, wenn du siehst, was passiert, wenn Leute gute Dialoge schreiben und mit wenig Geld trotzdem echt was richtig Geiles produzieren.
Ja. Geil. So, gehen wir nochmal kurz ein bisschen aus der Nerdbubble zurück in deinen Lebensweg. Wir waren vorhin stehen geblieben bei diesem sehr einschneidenden Erlebnis in New York.
Ja.
Du hast dort gelebt und gearbeitet, noch gar nicht im Filmbereich.
Null.
Warst an einem Filmset eingeladen. Es war rein zufällig Wolf of Wall Street. Und,
Glück in dem Moment.
Glück, genau. Das Ganze hat dich so geprägt, dass irgendwas in dir passiert ist.
Ja.
Wie ging es da weiter?
Also da ging es weiter, dass meine Frau ist, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie da schon wieder in Deutschland war. Sie ist auf jeden Fall zurück zur Einschulung von unserem Großen. Und ich kam dann zur Einschulung nach. Und dann war klar, wir sind wieder in Deutschland. Das Projekt in den USA war abgeschlossen. Wir sind wieder hier. Und ja, ich hatte diesen erleuchtenden Moment. Das habe ich euch auch im Vorgespräch ja gar nicht erzählt. Ich hatte diesen erleuchtenden Moment durch Wolf of Wall Street und habe gesagt, ich gehe zum Film. Das war erstmal gar nicht so einfach, weil du musst ja irgendeiner Tätigkeit nachgehen, damit du deine Familie ernähren kannst. Habe ich auch gemacht. Ich habe dann irgendeinem Startup in Offenburg damals geholfen im Vertrieb und war alles cool. Aber nebenher war mein Fokus Film. Und da habe ich einen Bekannten, einen Regisseur, den ich in der Zeit vorher kennengelernt hatte, also aus Kundensicht kennengelernt habe, einen befreundeten Regisseur aus Stuttgart kontaktiert. Wir hatten immer mal wieder so on and off E-Mails hin und her. Den habe ich kontaktiert, habe ihn dann auch getroffen und habe ihm gesagt, dass ich eigentlich das auch machen will. Ich möchte wirklich zum Film, ich möchte das lernen. Was muss ich jetzt machen? Muss ich das irgendwie noch studieren? Oder muss ich auf eine Filmhochschule oder eine Privatschule? Gibt es ja auch so Privatakademien. Ich möchte auch Regie machen. Also ich will nicht vor der Kamera stehen, sondern ich möchte die Story erzählen. Ich will nachher quasi die Fäden der Geschichte in der Hand halten. Wie lerne ich das? Und er hat mir dann gesagt, naja gut, du kannst, also ja, klar kannst du studieren oder auf eine Schule gehen. Er selber war auf einer Schule. Aber er hat mir recht unverblümt gesagt, also entweder da spielt so viel Gefühl mit und so viel, Gefühl würde ich es einfach mal nennen. Also entweder du hast halt das, du hast es, du kannst es und was dir dann fehlt, lernst du oder halt nicht. Und er meinte, ich kann dir aber anbieten, dass ich dir das näher bringe. Also ich kann dir das zeigen, wie ich das mache und was ich da mache. Es ist nicht im fiktiven, im szenischen Bereich, sondern es ist im Unternehmensbereich, Unternehmensfilm. Es ist das gleiche Handwerk, aber eine andere Spielwiese. Mhm. Hättest du denn da Interesse dran? Da habe ich gesagt, ja klar. Mhm. Und da habe ich dann bei ihm angefangen und war dann in die Projekte mit involviert. Ganz viele Drehs am Anfang, nur Industriedreh und dort halt wirklich alles gemacht. Also so dieses bescheuerte Klischee vom Kabelträger war es auch. Jetzt nicht nur Kabelträger, sondern weil wir hier nicht in Deutschland die Budgets haben, um nur einen Kabelträger zu haben, trägst du neben dem Kabel auch andere Dinge oder ganz viel Dolly. Ich habe ganz viel Dolly-Department gemacht, also mit dem Dolly den Kameramann und Kameraassistentin rumschieben. Und so habe ich dann halt sämtliche Stationen dort durchlaufen und war aber in den Produktionen von Anfang an immer schon in seinen Denkprozess involviert, weil du natürlich bei irgendeinem Unternehmensfilm für Bosch ja schon auch ein Drehbuch schreibst, das ist ja so, du willst ja auch eine Geschichte erzählen, also machst du dir sehr viele Gedanken darüber. Was ich parallel gemacht habe, das ist das, was ich euch nicht erzählt habe, sehr blauäugig, hat mir aber auch sehr viel gebracht. Ich habe tatsächlich mich hingesetzt und habe im ersten Sommer, das war dann 2014 meine ich, ja, habe ich ein Drehbuch geschrieben für einen Spielfilm. So einen klassischen 90-100 Minuten. So wie ich denke, dass man ein Drehbuch schreibt.
Okay.
Und mit diesem Drehbuch bin ich dann mit sehr wenig Geld, dachte ich, jetzt gehst du nach Berlin und gibst das Drehbuch bei verschiedensten Produktionsfirmen ab. Hatte kaum Kohle oder wenig Kohle damals, weil ich mich da so in das Film-Ding gestürzt habe. Ja. Und da habe ich natürlich nicht die Big Bucks verdient, wie vorher zu USA-Zeiten noch. Bin ich tatsächlich nach Berlin und bin weit außerhalb, also du kommst gerade noch mit dem S-Bahn-Netz nach Berlin rein, auf dem Campingplatz und hab da Camp aufgemacht und war 4-5 Tage in Berlin. Und bin mit diesem Drehbuch dann tatsächlich morgens immer in so einen Copyshop in Berlin, hab das ausgedruckt und bin dann zum Beispiel bei Barefoot Films reingelaufen. Also hier die Produktionsfirma von Schweiger. Und bin da wirklich hin und habe gesagt, ich habe hier ein Drehbuch, ja, so ein Wälzer. Und das habe ich halt bei Wiedemann und Berg und so weiter, bei den ganzen Großen überall reingeschlappt und habe dieses Drehbuch da gelassen, weil ich dachte, naja, vielleicht, weißt du, irgendwie findet das einer so geil, den Shit, und denkt, wow, hier the next Tarantino oder ich weiß nicht was. Aber so habe ich mich da reingestürzt. Ist natürlich nichts draus geworden, klar. Aber es hat mir doch geholfen, weil ich mich überhaupt mit dem ganzen Thema Drehbuch auseinandergesetzt habe. Und ich heute, wenn ich auf dieses Drehbuch zurückblicke, und ich mache das hin und wieder gerne, schaue ich da rein und denke, ah ja, okay, die Story ist schon witzig, aber guck mal, hier ist ein Riesenhaken und hier hast du also total blauäugig. Plus das Verständnis, dass du nicht mit einem Drehbuch irgendwo hingehst. Also das Drehbuch ist nachher eigentlich die Essenz, oder das Drehbuch ist das Ergebnis eines unfassbar langen Prozesses und nicht der Anfang. Also ich schreibe nicht ein Drehbuch und sage so, ab jetzt legen wir los, sondern eigentlich legst du mit tausend anderen Sachen los und mit ganz viel Glück und Ausdauer kommt zum Schluss ein Drehbuch raus. Aber das war auch noch so etwas, was da reinfließt. Und ja, bin nach Berlin gegangen, habe da ein paar Kopien verteilt und so. Ja.
Aber wie geil, das gehört dazu. Das ist der Prozess, daraus lernt man, das bringt dich wieder weiter.
Ja.
Absolut. Total. Das ist wie alte Videos anschauen, die man ganz, ganz früher mal gemacht hat.
Das ist wirklich cool.
Der Schnittfehler oder das, heute auch anders machen.
Hacksprünge ständig und sowas, wo ich denke, krass, okay, ich wusste es halt einfach nicht. Ja.
Genau, ja. Aber krass, geil. Also wirklich alles von Grund auf Learning by Doing.
Ja.
Nicht studiert, nichts Ausbildung oder irgendwas in der Richtung gemacht, keine Schule besucht.
Nein.
Das Leben war quasi deine Schule. Und der Regisseur, der befreundete deinen Lehrer.
Ja, total. Es ist auch ganz, ganz interessant, wie viel Feedback ich dafür oft bekomme. Feedback im Sinne von an Filmsets oder während Drehs, dass mir Crewmitglieder, die auf sehr, 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 sehr vielen anderen Sets unterwegs sind und sehr viele andere Produktionen kennen, zu mir sagen, das ist unglaublich, was für ein Vibe an deinem Set ist.
Mhm.
Und das letzte Mal habe ich da auch nachgehakt und habe gesagt, was meinst du denn genau damit? Weil jetzt abgesehen davon, dass es mir wichtig ist, dass alle entspannt sind und ja, dass alle gut drauf sind und so diese Klassiker, was meinst du? Und er sagt, naja, man merkt, dass du nicht filmverdorben bist. Also damit meint er die Szene.
Ja.
Und dann sage ich, wie meinst du das? Dann sagt er, man merkt, dass du es so machst, wie du denkst, dass man es macht, aber es funktioniert. Und nicht, wie dir irgendwie das indoktriniert wurde und gesagt wurde, am Set hat das so und so zu laufen, alle haben die Schnauze zu halten, wenn ich rede. Solche Dinge. Also es gibt ja wirklich, ich kenne es nicht, aber es gibt Sets, wo der Regisseur die Hälfte der Crew nicht kennt, ja, und es ihn auch nicht interessiert, weil er halt sein Ding macht. Und das mache ich halt nicht, sondern ich will wissen, wer ist da. Jeder Einzelne interessiert mich im Detail, weil er hat einen Einfluss auf das, was wir hier gemeinsam tun. Und das sind solche, das ist so ein Beispiel dafür, dass ich denke, ja, es ist interessant. Ich habe ganz oft gedacht, ich mache es jetzt mal so, wie ich denke, dass man es tut.
Mhm.
Und ich habe es nicht irgendwo gelernt, dass man sagt, es hat so abzulaufen und du hast die Ansagen zu machen oder das oder dies und das. Das auch mit dem Drehbuch kommt da jetzt wieder so, schließt sich so ein bisschen der Kreis.
Klar.
Und das ist total von Vorteil, sage ich dir, dass ich es eben, glaube ich, dass ich es eben nicht so gemacht habe, sondern dass ich einfach Bock auf Film habe, mich brutal viel mit Film auseinandergesetzt habe und ich weiß nicht, wie viel Lebenszeit im Kino verbracht habe und mit Filmen verbracht habe und einfach so denke, wie kriege ich das hin?
Ja.
Und das funktioniert, ja.
Ja, das ist spannend. Also bei jetzt mal so zurückdenke, auch an unseren Drehs, die wir hatten, auch an den größeren Drehs, die wir hatten, wie es da am Set war, wie war die Stimmung bei uns am Set.
Mhm.
Also wir haben das Framing immer so gesetzt, dass wir erstmal ein Briefing gemacht haben, wer ist überhaupt wer, wer hat was zu tun, wer ist für was verantwortlich, damit man sich auch einfach mal kennt und weiß, okay, was geht hier eigentlich ab.
Mhm.
Und ich weiß noch, es gab so zwei Produktionen, wo es so ein bisschen immer zwischendrin gerufen wurde und da quatscht immer irgendjemand rein und ja, hier und da und tralala und sowieso und du sitzt dann da, denkst ja so, so du hast ja dein Ding in deinem Kopf, aber dann kommt gefühlt jeder Hans Wurst und weiß es besser.
Mhm.
Und das ist so ein Ding, wo ich da manchmal immer so ein bisschen so meine Probleme mit habe, wo ich manchmal zu kämpfen habe, wo Felix auch mal sagt, so, ist chill, Mann. Aber dann denke ich mir, warum? So, das ist, wir haben es uns so überlegt und das wollen wir so durchziehen, weil wir diese Vision haben, wir haben das in unserem Kopf drin, weil wir uns das zusammen ausgedacht haben und dann gibt es natürlich manchmal so Vorschläge, wie man es noch anders machen könnte, aber ist es dann deins? Und das ist so,
super
wo wir manchmal immer noch zu kämpfen haben, dass die Leute wissen, was auch denn ihre Aufgabe ist, mhm, und was da dahinter steckt, warum wir das jetzt so machen, mhm, wie wir es machen wollen. Mhm. Und das ist manchmal eine große Herausforderung, ja, bei uns.
Ja. Ich kritisiere aber meistens nur den Umgang mit der Situation, weil ich mir dann halt denke, okay, sag deinen Satz, mhm, perfekt, wir machen weiter. Mhm. Und ja, dem Ganzen gar nicht so viel Gewicht und Gehör geben will, dass die Person jetzt denkt, okay, sie hat hier wirklich irgendwas zu melden, mhm, und zu sagen. Es, mhm, kommt immer drauf an, wie man so damit, ja, umgeht. So,
und ich finde es unfassbar anstrengend zum Beispiel.
Genau, ja, ich denke mir dann halt so, fünf, ja, weg.
Weil es mir Energie zieht.
Aber verständlich auch.
Und,
ja,
ich denke mir so, ey, das ist jetzt gerade nicht deine Aufgabe hier, ja, 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 sondern, ja, du hast eine andere Aufgabe. Ja, ja. Und es kommt dann auch immer drauf an, wie man, mhm, das anspricht, mhm, wie man es kommuniziert. Wir hatten, mit wem war das? Mit dem Schmutzler zum Beispiel.
Ja.
Mit dem hatte ich geile Sparring, der dann manchmal gesagt hat, hey, schau doch mal hier, schau doch mal da, wie findest, mhm, du das so, wenn man das so macht, mhm, wenn es zu einem Sparring auf einmal wird, mhm, dann finde ich das richtig cool.
Ja, da ging es gerade um, ja, Licht, da ist es ja geil, wenn man jemanden, genau, hat, der Verständnis hat von Oberbeleuchter, Licht.
Genau, der bringt dann andere Impulse, mhm, wenn jetzt aber der vom Kunde, der Bekannte, mhm, hinter dir steht, mhm, und meint, ja, guck mal da und guck mal, mhm, da, dann ist es so für mich so, ja, oh, Diggi. Mhm.
Super.
Wie gehst du damit um?
Ja, also, wie gehe ich damit um? Ist wirklich eine gute Frage, weil ich hatte ein ähnliches Erlebnis, als ich das erste Mal auf einem Filmset war. Ich habe es ja gerade gesagt, das war bei dem Marcel Bessler, mhm, ja, vom Mediengarten in Stuttgart, bei dem ich das Ganze erlernen durfte und dem ich da auch unfassbar dankbar bin. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Das erste Set, bei dem ich da ankam, in Leinfelden, ein echter Ding, auf den Filtern da, irgendeine Firma was gedreht, und ich habe genau das getan. Also ich bin das erste Mal im Filmset und gucke dann so, nachdem alles steht und Licht steht, Kamera steht, alles steht, stelle ich mich neben ihn und gucke so mit auf den Regiemonitor und mache dann genau so einen Satz, ja, senf dann da einfach rein und sage, ja, wäre das nicht cool, wenn so und so. Und mhm, er hat mir das dann sehr bestimmt, aber sehr nachvollziehbar gesagt, indem er einfach gesagt hat, du, ich habe hier eine klare Vorstellung, lass mich das mal machen. Ja? Jetzt auf heute übertragen, ich unterscheide da stark. Es gibt Leute, bei denen ich sage, super, dass du mir Input gibst. In den seltensten Fällen, eigentlich in gar keinen Fällen, ist es die Kundschaft. Ja? Mhm. Weil wenn jetzt ein gestandener Oberbeleuchter, wenn der Willi jetzt zu mir sagt,
ja, Willi,
du, wäre vielleicht, ja, super geil, wenn wir da hinten irgendwie noch so ein Mini-Highlight reinkriegen. Meistens geht es ja sogar an mir vorbei, sondern das läuft zwischen ihm und dem Kameramann. Ja? Mhm. Also ich kommuniziere am Filmset, was das Bild angeht, so oder so, 95% mit dem Kameramann, Punkt. Und von da wird es weiter verteilt. Ich kommuniziere mit allen, wichtig. Aber ich laber dir nicht in dein Gewerk rein.
Ja, ja.
Ja, ja.
Im Umkehrschluss labern mir die meisten auch nicht in mein Gewerk rein, aber es gibt welche, die das machen und die das auch machen dürfen.
Ja.
Zum Beispiel, und das ist jetzt wieder etwas, was ich vorher meinte, warum ich irgendwie so ein Vibe am Set schaffe, bei dem sich Menschen wohlfühlen. Sie dürfen sich nicht, ist auch wieder schwer, wenn sie sich zu wohlfühlen, dann hängen sie alle am Handy rum oder so. Das gibt's aber auch nicht. Mit wohlfühlen meine ich, dass jemand auch sich traut, einen Fehler anzusprechen. Es gibt nichts Schlimmeres als Filmfehler. Ich bin einer, der in jedem Film darauf achtet und sie sofort erkennt. Und ich bin persönlich der Meinung, Filmfehler entstehen, weil sich am Set keiner traut, das anzusprechen. Weil ein Angstregime an den meisten Sets, mhm, herrscht. Ja, du hast so eine ganz brutale Hierarchie vom Regisseur runter und alle haben die Schnauze zu halten. Aber wenn dir jetzt auffällt, dass mein Glas leer ist, ja, und in der nächsten Szene ist es wieder voll und dann ist es wieder leer, also so ein klassischer Anschlussfehler, mhm, oder ich habe jetzt die Jacke links und nachher habe ich sie rechts, das fällt mir oft nicht auf. Mhm. Ich bin total drin,
ja,
und schaue, wie die performen. Aber wenn ich jetzt ein angstregiertes Set habe, dann sagt mir das keiner.
Ja.
Aber wenn sich alle cool und wohl fühlen, dann kommt einer und sagt, du, ich glaube, der hatte gerade die Jacke links. Und dann sagen wir, echt, ja komm, lass nochmal schnell reinschauen. Das dazu. Das Zweite noch, das will ich noch hinterher schieben. Ich bin ansonsten, also ich unterscheide da ganz hart, wie gehe ich damit um? Ich gehe damit um, indem ich es sofort unterbinde, höflich, wenn es Kundschaft ist. das kommt immer wieder vor. Mhm. Dass du Leute hast, die, wir machen uns nichts vor, die keine Ahnung vom Film haben und die sagen, ha, das wäre doch jetzt ein Gag, wenn er das, ja, super Gag, machen wir vielleicht nachher. Aber das musst du tatsächlich unterbinden, weil sonst werden die den ganzen Tag auf den Senkel gehen. Empfehlung Nummer 2, das ist die viel einfache, stellt einen zusätzlichen Monitor auf mit einer Funkstrecke, der ist mindestens 20 Meter weit weg, nur für den Kunden. Schau du da drauf und halte du dich nahe, so nah wie möglich beim Kameramann auf, entweder mit einem eigenen kleinen Monitor oder mit, oft brauchst du gar keinen Monitor, wenn es szenisch ist, du guckst zu, wie die spielen. Also schaff die dir auch räumlich einfach so ein bisschen vom Leib, dass die dir da nicht ständig reinlabern können. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar. Ja.
Und ansonsten, die meisten, die bei uns irgendwas anbieten, also wenn Fehler auffallen, ist es irgendeiner, der halt mit drauf geachtet hat und das ist gut, dann vermeidest du Fehler. Inhaltlich sind es oft Darsteller, die einfach, die dann auch, und das ist wichtig, dass du einen guten Flow hast. Mhm. Und er sagt dann, hey, kann ich die vielleicht nochmal so ein bisschen lockerer machen? Und dann sagst du, ja klar, mach doch mal. Und dann weißt du, wenn die sich auch frei fühlen oder wenn die auch sagen, hey, könnte ich vielleicht in dem Dialog, manchmal verändern sie den Dialog minimal. Ja klar. Ja, hey, wenn es doch da viel lockerer läuft, ist doch geil. Absolut. Das muss ja nicht laufen, wie ich mir das bis minutiös vorstelle.
Ja. Kurz nochmal, unsere Zuhörer haben sich oft beschwert, dass es hier immer Nebengeräusche gibt.
Dass ein bisschen, weniger
rumklatscht. Auf den Tisch klatscht. Okay. Und ja, wenn jemand Fehler erkennt, also diese Fehlerpolitik allgemein, finde ich trotzdem, also damit gehen wir ja gut um. Ja. Wenn jemand einen Fehler sieht oder irgendwas ist, dann ist es ja auch alles überhaupt kein Problem. Ja. Dann bin ich auch cool damit und bin ich dankbar dafür. Mhm. Weil du wirklich manchmal, wie du sagst, in deiner Bubble drin bist und einfach nur so einen Tunnel hast und du ganz viele andere auf andere Sachen schaust, die ganz wichtig sind, aber ob das Glas jetzt halb leer oder halb voll ist, halt nicht. Ja. Und aber das ist trotzdem ein Unterschied, ob man auf so Fehler hinweist oder ob man meint, man weiß es besser. Ich will jetzt auch gar nicht drauf eingehen, so hart. Aber ist auf jeden Fall oft ein Punkt an einem Set, wo man mit umgehen muss und vielleicht auch ein anderes,
auch gute Briefings auch.
Genau, wollte ich gerade sagen, gute Briefings, ein Framing geben, was hier abläuft und wie es hier auch funktioniert und wie das Set dann auch funktioniert und wie das Team dann auch überhaupt funktioniert durch sowas. Und das ist dann, Learning by Doing letztendlich auch und so ein bisschen Gefühl dafür bekommen für das Ganze.
Ja. Ich habe auch, ich habe ja, als ich dann irgendwann das erste Mal ein Drehbuch schreiben durfte für einen Industriefilm, dann das erste Mal Regie führen durfte, da hat er mir noch sehr geholfen. Als ich dann mein erstes großes Projekt, wirklich die erste Werbung, die haben wir für Kino und für TV produziert. Und das war wirklich Rote Streifen. Damals, mein erstes Big Thing. Ich glaube, ich habe jetzt im Vorgespräch schon erzählt, hey, ich stand da und war kurz davor, absolut durchzudrehen, also innerlich so, weißt du hast das Gefühl, was tue ich hier, was mache ich hier, bin ich dem gewachsen, kann ich das? Zwischen Panik, Euphorie, alles dabei, aber wirklich minutiös, lang, intensiv vorgeplant, die Crew hervorragend ausgewählt, die Darsteller gebrieft, alles, also das war einfach, es war eine Riesennummer, aber du stehst dann da vor dem ersten Take und dich schauen halt irgendwie 35 Leute an, ja. Und da hätte ich echt kurz, wusste ich nicht, flennen können, abhauen können, was auch immer. Und da hat der Kameramann zu mir gesagt, hey, er hat es gemerkt. Und er hat einfach gesagt, du entspann dich, wirklich. Es kann jetzt nichts mehr schief gehen. Mhm. Du hast, also hier, guck mal, schau dir das Bild an.
Es steht alles, Drehbuch steht, Bild ist geil, Licht ist geil, Darsteller sind geil.
Und das ist genau, das ist immer wieder, wenn deine Vorbereitung, wenn du da durchziehst und ablieferst, Entschuldigung, ich klopfe schon wieder. Ja. Wenn du bei der Vorbereitung durchziehst und ablieferst, dann ersparst du dir ganz, ganz, ganz viel Kopfschmerzen während der Produktion und in der Post. Und dann, es kann nichts schief gehen, dann müsstest du wahrscheinlich nicht mal da sein teilweise. Mhm. Könnte per Remote Regie führen. Also würde bestimmt gehen, glaube ich wirklich. Würde ich nie machen. Ja. Aber würde gehen, weil du einfach dich ordentlich vorbereitet hast. Ja.
Auch wieder eine Durchschnittsfrage.
Ja.
Wie viele Stunden fließen in diese Vorbereitung? Oder geh mal so eine Range.
Wie viele Stunden werden abgerechnet und wie viel fließen wirklich rein?
Nee, auch weil man einfach
weniger als reinfließen werden abgerechnet.
Auch weil die Leute einfach keine Vorstellung davon haben, ganz oft. Ja. Gibt so eine Range. Unter 20 Stunden geht gar nichts zum
das
Beispiel.
Kann ich dir, glaub
das sind
ich so
immer über 50 Stunden auf jeden Fall. Es gehen schon mal auf jeden Fall immer mindestens 10 Stunden ins Drehbuch. Mhm. Kann man so irgendwelche Hausnummern nennen bei dir?
Jein, ja, also es kommt immer so aufs Budget drauf an, aber dann natürlich. Hast du meistens so einen Tag, anderthalb, die du nur für die Kreativarbeit reinpackst. Aber das ist so schwer greifbar, weil das so fließend stattfindet. Das ist ja ganz oft, machst du was ganz anderes und arbeitest eigentlich. Also bei mir ist dann beim Laufen. Wenn ich irgendwie laufen bin und hier über irgendeinen Alp drauf renne, dann bist du eigentlich am Konzepten, am Ausarbeiten, am Hirnen, am Nachdenken. Und wenn ich dann im Office sitze, passiert da eigentlich gar nichts. Also das ist sehr schwer, aber da geht sehr, sehr, sehr viel Zeit dafür drauf. Ja.
Ja.
Also ich würde schon sagen, so, was hast du gerade gesagt, 20 Stunden, das klingt gar nicht dumm eigentlich, ja.
Ja, wenn man noch überlegt, Briefings erstellen, Briefings durchführen, Calls mit Kunde, Calls mit der Crew, das kommt ja alles zusätzlich alles in die Vorbereitungszeit
in deine
rein.
Deine Vorproduktion mit rein.
Ja.
Ja, das ist dann nachher der Drehplan. Den Drehplan zu schreiben ist das Kleinste.
Ja, ja.
Da bin ich wahrscheinlich auch eigentlich noch zu defensiv, was die Kalkulation immer angeht, hundertprozentig.
Ja, aber ich finde es nur deswegen so spannend, weil man kann sich's nie vorstellen.
Ja, ja. Mhm.
Das nimmt immer Dimensionen an.
Brutal.
Das ist brutal.
Brutal. Ja. Das ist, und vor allem ist es ständig. Und du merkst es dann gar nicht, wie oft du nochmal, und dann führst noch ein Telefonat und hältst nochmal Rücksprache wegen irgendwas und noch. Und das sind eigentlich alles Dinge, die du gar nicht auf dem Radar hast oder irgendwo erfasst und kalkuliert hast.
Ja.
Aber du erbringst in dem Moment eine Leistung oder du setzt dich damit auseinander. Das ist sehr, sehr schwammig.
Ja.
Sehr schwammig.
Wir eröffnen die nächste Runde mit folgender Frage. Du hast es vorher schon kurz angerissen. Was ist ein Filmfestival?
Was ist ein Filmfestival? Ein Filmfestival ist eigentlich eine Festivität, die eine Stadt ausrichtet und einen Filmpreis vergibt. Bei der können Filmemacher in verschiedensten Kategorien ihr Werk einreichen und darauf hoffen, dass es von einer Jury bewertet wird und
gut befunden wird.
Da gibt es verschiedene Kategorien, also entweder du gewinnst einen Preis, das nächste nach dem Preis wäre eine sogenannte lobende Erwähnung, bis hin, du warst nominiert, das ist dann so, du warst in der Auswahl. Und das ist ein Filmfestival. Die größte Filmpreis, den jeder kennt, sind die Oscars, das ist nichts anderes. Sagt viel noch was, dann gibt es die Berlinale, das ist so bei uns das Größte. Das ist ein Filmfestival, das gibt es tatsächlich, da gibt es verdammt viele, verdammt gute. Stuttgart macht seit einigen Jahren, oder seit vielen Jahren machen wir ein Filmfestival, aber seit einigen Jahren ist auch der Werbefilm Bestandteil davon. Das Schöne ist, dass zum Beispiel der baden-württembergische Filmpreis wirklich unabhängig ist. Also es gibt ja so Bezahlfilmpreise, kennt ihr auch, ne? Es ist wie Red Dot Design Award ist auch sowas, wenn du genügend bezahlst, dann kriegst du den. Mhm. Gibt es im Filmbereich ganz viel, dann hast du so einen Bezahlpreis. Aber der baden-württembergische ist wirklich noch einer, der echt ist. Waren wir auch tatsächlich zweimal in Folge nominiert. Damals mit Akura, die Akura-Klinik, meine ich, war auch so eine Kinowerbung, die wir da gemacht haben.
Recruiting, oder die?
Recruiting, genau, mit der gestressten Krankenschwester.
Ja, fand ich geil.
Und die war cool, mit der Lucia, tolle, tolle Darstellerin, wirklich. Und dann, mit der habe ich nochmal gedreht, by the way, dann ein paar Jahre später noch, aber egal. Genau, und dann mit dieser Handwerkergeschichte, mit dem Ehren, mit dem Jetzt umsteigen, nicht Ehrensache, sondern Jetzt umsteigen, waren wir auch nominiert das Jahr drauf.
Mhm.
Und ich war dreimal nominiert, fällt mir gerade.
Wow.
Ich war einmal ein Jahr mit zwei Filmen nominiert, haben aber tatsächlich nie abgeräumt.
Okay.
Und da bin ich auch null ehrenkäsig oder weißt du, so war mal cool, das tatsächlich so miterlebt zu haben, mitzusehen, das ist dann cool, da ist ein riesen Kino und dann gibt es da eine tolle Vorführung und so weiter, alles cool, aber ja, das ist ein Filmfestival, genau. Mhm.
Und was ist jetzt für dich der Benefit daraus?
Aus dem Filmfestival, das ist tatsächlich eine strategische Entscheidung, die hatte ich gerade kurz angerissen, als die Kameras am Neustarten waren.
Ja.
Ich nehme jetzt aktuell strategisch an einem Filmfestival teil, um Das deutsche Deutschland ist ein Land, das unglaublich viel Film fördert. Ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, das so eine üppige Filmförderung wie Deutschland hat. Film ist bei uns ein Kulturgut und wird entsprechend gefördert. Mhm. Nur die Fördergelder zu bekommen, das ist ein bisschen ein Pain in the ass. Also da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Es ist sehr, sehr verbeamtet alles. Abgesehen von irgendwelchen Restriktionen, wenn du jetzt Geld von Baden-Württemberg, von der Filmkommission aus Stuttgart bekommst, dann wollen die natürlich, entweder müsst ihr aus Baden-Württemberg sein, oder der Film muss irgendeinen Bezug zu Baden-Württemberg haben, oder er spielt in Baden-Württemberg, whatsoever. Da gibt es verschiedene Kriterien, aber um überhaupt bei denen auf den Radar zu kommen, das ist die eigentliche Einstiegshürde. Das ist so ein bisschen kommst du von einer Film-AK als Beispiel, ist es gefühlt einfacher,
ja,
weil du natürlich auch ganz andere Ressourcen hast. Ich habe bei Studentenfilmen in der Film-AK schon mitgemacht und hatten da irgendwie, also das ist schon brutal, ne, was die in den Studios da drehen können und hier X-Aris, Multicam mit den fettesten Optiken und. Geile Studentenarbeiten. Aber natürlich ist der Zugang für die in die Fördertöpfe ein bisschen einfacher. Eines der Dinge, das es dir vereinfacht, ist tatsächlich, wenn du einen Filmpreis vorweisen kannst. Mhm. Also da gibt es Geld zum Beispiel in Form von einer Stoffförderung. Du hast eine Stoffidee und willst die ausarbeiten, da soll mal ein Drehbuch draus werden. Dann fördern die dich da mit ein bisschen Kohle, dass du vielleicht die ein oder andere Location besuchen kannst, dir was anschauen kannst, was auch immer. Wir reden ja nicht von Riesengeldern, aber du kriegst halt ein paar tausend Euro da dafür. Mhm. Aber um so eine Förderung zu bekommen, stellen die im Umkehrschluss immer die Frage, ja, was hast denn du schon so gemacht? Und was du werblich gemacht hast, also irgendwelche fetten Werbespots und so, interessiert die eigentlich gar nicht. Mhm. Sondern die wollen wirklich wissen, was hast du in der Fiktion schon gemacht? Warst du denn auf irgendeinem Filmfestival? Hast du irgendeinen Preis gewonnen? Mhm. Und als Newcomer, der da reinkommt, beißt sich so ein bisschen der Hund in den eigenen Schwanz. Weil wie soll ich denn als Newcomer, also wenn ich schon Filmpreise gewonnen habe, wisst ihr, was ich meine? Brauche ich dann die Förderung? Genau.
Eben.
Und das meinte ich. Und deswegen ist es so eine strategische Einreichung, wo ich sage, ja, ich möchte jetzt tatsächlich doch mal gucken, dass es auf ein paar Festivals läuft und du da das Palmenlogo reinhängen kannst und sowas. Das hilft dir. Mhm. Auf jeden Fall bei denen einen Schritt weiter zu kommen, um gefördert zu werden. Ja.
Und der Punkt ist ja eigentlich, dass wir hatten da auch schon drüber gesprochen, dein Ziel ist es, genau da reinzukommen.
Ja.
Du möchtest ja jetzt langfristig, sag ich mal, aus der Werbeindustrie raus und rein in die Fiktion. Und genau das ist dann auch dein Take, zu sagen, okay, ich mache das strategisch über Filmfestivals, Einreichungen.
Total.
Versuchen da irgendwie einen Namen aufzubauen, um da reinzukommen, weil das ist ja auch, das war auch damals meine Frage, wer bezahlt sowas eigentlich?
Ja.
Irgend so eine Serie, irgendeine fiktive, irgendeinen fiktiven Film. Mhm. Da geht es ja nicht um Werbung, sondern es muss ja irgendwie finanziert werden. Das ist genau das Thema.
Ja. Ja. Also das ist eine richtig gute Frage. Wer bezahlt sowas? Da geht es um ganz, ganz viel Geld.
Mhm.
Und da geht es nachher nur um die Auswertung. Ne? Also wo wird es verkauft, wo läuft's und wie viel bezahlt Netflix nachher, damit es eben da ein halbes Jahr laufen darf oder Amazon Prime oder. Ich meine, die ganzen Streamer haben das Business sehr, sehr, sehr verändert. Früher war alles entweder voll auf Kino fokussiert, ja, also ich versuche auf der ganzen Welt zu laufen. Und als Produzent stecke ich Geld in die Produktion und hoffe mir, dass es halt auf einen Riesenerfolg wird und ich dann dadurch Dickkasse mache, weil es ja auch funktioniert. Und das hat sich jetzt sehr verändert durch die ganzen Streaming-Anbieter. Also du hast ja inzwischen Produktionen, die gar nicht mehr im Kino starten, sondern ich glaube, der letzte DiCaprio-Film war auch so eine Nummer, der lief dann direkt auf Apple TV.
Mhm.
Und es ist schon brutal, wenn du dir das vorstellst. Ne? Aber darum geht es. Das ist quasi der Profit, mit dem ein Produzent nachher rechnet.
Ja.
Mhm. Und für den wiederum ist wirklich wichtig zu wissen, können die das?
Mhm.
Haben die das schon mal gemacht?
Klar.
Oder stecke ich jetzt 300.000 Euro eigentlich in irgendeinen Rohrkrepierer?
Mhm.
Ja, also da musst du schon so ein bisschen was zeigen können, dass du das Handwerk zumindest beherrschst. Und darum geht's.
Okay.
Total.
Geil.
Ja. Wie ist das eigentlich? Ich komme jetzt auf ein ganz anderes Thema. Jetzt gehen wir ganz raus erstmal hier aus der ganzen Filmgeschichte. Jetzt räumen wir mal ein ganzes Ding hier ab.
Jetzt machen wir mal Business, okay.
Jetzt machen wir mal Business. Türe zu. Genau, wie ist das eigentlich hier entstanden, dass du jetzt hier an dem Tisch sitzt, dass du hier bei uns am Podcast mit teilnimmst? Es war ja auch alles eher Zufall, dass du Felix auf einer Veranstaltung kennengelernt hast, auch rein zufällig an einem Buffet stand.
Bei Häppchen. Also,
Häppchen stand.
Wir haben uns Häppchen reingezogen.
Häppchen stand. Und ihr euch da kennengelernt habt. Ich mache jetzt kurz eine Short-Version draus. Und connected habt, wir dich besucht haben. Mhm. Und wir schon mal was von gehört haben, aber jetzt auch nicht genau wussten, wer du bist, was du machst. Und das finde ich so schade. Dass man nicht weiß, wer ist hier in der Region, wen gibt es hier, wie kann man sich vielleicht auch irgendwie gegenseitig unterstützen oder keine Ahnung, ein Netzwerk aufbauen oder irgendwie sowas. Und da kam mir die Überlegung oder uns die Überlegung, ein Creator-Business-Talk zu machen. Und was du davon hältst, ob du Bock hast, sowas mit ins Leben zu rufen für junge Filmemacher, Videografen, vielleicht auch Marketinger, wo man sich einfach mehr vernetzen kann, sich austauschen kann, weil es hier in der Region sowas nicht gibt. Sowas gibt es in Stuttgart auf jeden Fall, das weiß ich. Ich kenne hier sehr viele Creator, die immer mal wieder was fragen oder du was brauchst oder so. Aber viel geiler wäre es so eine Community, total, wo man Zugriff drauf hat, wo man dann zum Beispiel ein Event hat, eine Location, wo zwei vielleicht eine Keynote halten, 10 Minuten lang, ganz kurz, damit der Austausch immer groß bleibt, wo es vielleicht eine Ecke gibt, wo man ein paar Bilder machen kann, kreativ sein kann. Es gibt Essen, Trinken, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja, so ein Creative Circus.
Einfach
so,
genau, wir hier in der Gegend haben, mega, wo Leute kommen können und wo wir uns gedacht haben, wie geil wäre das eigentlich?
Total.
Weil damit sowas hier auch mal entstehen kann, was wir jetzt hier haben, dieser Austausch, wie wertvoll das eigentlich ist, was wir hier haben. Ultra geil. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das viele in der Branche wünschen, um mal ein bisschen auch weiterzukommen oder sich mal auszutauschen.
Total. Also, das ist eine super geile Idee. Klar, bin ich sofort dabei. Mega. Wirklich mega. Es ist in unserer Branche so oder so schwierig, weil wenn du denkst, ja, wie kann ich mich denn weiterbilden? Ich kann Filme gucken oder ich kann irgendein Coaching machen, wo es um Business geht, aber das Business interessiert mich jetzt mal wirklich sekundär, wenn ich sage, ich möchte mich kreativ weiterbilden, das ist so ein Thema. Deswegen finde ich die Idee grandios. Absolut. Also da hätte ich total Bock drauf, das zu machen. Der Austausch hier, das ist auch sowas, der Austausch hier ist, überleg mal, als ich hier angefangen habe, war das wirklich so eine Lücke. Irgendwie hast du die Stuttgarter Filmszene, ja, da hängen irgendwie alle an dem Tropf da oben, aber hier so mittendrin gar nichts. Und dann habe ich gesagt, klar, ich mache Film in Albstadt. Und inzwischen ist es so, du hast über die Jahre immer wieder gehört, ja, eigentlich sollte sie sich an den Berliner, weiß ja, warum gehst du nicht nach Berlin und sowas, aber ich denke, fuck you, wir sind hier unten der Süden und wir können denen zeigen, dass wir geile Filme machen können.
Dirty also, South.
So, ernsthaft, also so dieses Scheiß auf die Filmszene in Berlin, wir können den viel geileren Shit hier unten produzieren und das werden wir euch beweisen.
Ja, Mann.
Und das ist die absolute diese Mission, die ich da habe, wo ich sage, die werden sich alle noch wundern, was für ein geiler Shit hier unten entstehen kann. Und deswegen finde ich die Idee großartig, da bin ich sofort dabei.
Geil, ja,
voll geil.
Das ist original heute Morgen passiert. Ich stehe im Badezimmer, mein Handy vibriert, ich sehe Simon, ich gucke drauf direkt, er schreibt, ey, lass mal irgendwie so ein Business Creator Talk machen.
Wie ist abgeschmiert.
Naja, halb so wild. Keine 2 Sekunden später bin dabei.
Ja.
Lass heute direkt irgendwie nochmal kurz überlegen, wo, wie, was. Lass mit David drüber talken.
Ja, voll gerne. Ja. Wirklich voll gerne.
Das finde ich ultra nice.
Ich habe das immer Creative Circus genannt. Ich habe das bei der Mitarbeiterin von mir, der Hanne, seit Jahren sage ich, es ist nicht explizit das, aber seit Jahren sage ich, boah, ich hätte so Bock, dass wir so einen kreativen Austausch hier machen. Mhm. Ich habe es immer Circus genannt. Wo du einfach nur zusammenkommst und genau das passiert. Aber dann war immer so, mit wem und wann und dann hast du dein normales Leben und du wirst, weißt du, busy life und so weiter und dann verfolgst du es nicht. Das finde ich total gut.
Also wir haben mittlerweile...
Der Hunger ist da, sage ich dir.
Absolut, weil wir dieses Netzwerk mittlerweile haben und sich da auch schon was aufgebaut haben und wir uns schon mit vielen vernetzt haben. Das haben mir schon so viele geschrieben, hey, lass mal treffen, mal sich austauschen. In Böblingen gibt es einen, den ich eigentlich schon längst mal besuchen wollte. Sorry an dieser Stelle. Und deswegen ich habe gestern mit jemandem auf LinkedIn geschrieben, der gefragt hat, wie ist denn euer Netzwerk hier in Balingen, was Marketing E-Commerce angeht? Nicht so null.
Keine Ahnung.
Und dann war das so.
Ja, wir müssen da was machen.
So, wir müssen was machen, lass was machen. Und das soll jetzt auch nicht darum gehen, dass wir, wenn die Creator sich treffen, so, ja, mit wem arbeitest du zusammen, mit wem arbeitest du? Darum soll es gar nicht gehen. Nee. Es soll nicht darum gehen, sich irgendwelche Kunden abzuzocken.
Du brauchst kein Name-Dropping machen.
Das ist absolut irrelevant, mit wem du zusammenarbeitest. Es geht darum, sich auszutauschen, Mehrwert zu bieten, wie man vielleicht was gut gemeistert hat und oder womit der andere vielleicht Probleme hat, sei es. Das heißt auch tatsächlich mit dem Kunden, wo der andere gemeistert hat, wo man sich austauschen kann, Mehrwert geben kann und oder vielleicht Kreatives, vielleicht ergibt sich eine Zusammenarbeit, vielleicht lernt man jemanden kennen, der irgendwas gut kann, wo du sagst, hey, das habe ich schon immer gebraucht.
Ja.
Und darum soll es eigentlich gehen und da hatten wir richtig Bock drauf, sowas ins Leben zu rufen.
Entschuldigung. Ja, also finde ich super gut. Ich war früher in Stuttgart ab und zu auf von der Filmkommission gibt es einerseits diese Montagsseminare, auch interessantes Thema, da ist dann immer ein Speaker, Speakerin da, kann sein, das ist jemand von der KSK, der Künstlersozialkasse, oder das ist dann einen Monat später jemand aus dem Color Grading, dann war eine Dame da aus dem Verlag der Autoren und so, die spricht dann darüber, Mensch, wie kauft Netflix überhaupt einen Stoff ein? Und das ist super, immer super interessant, aber das hat dann, als Covid losging, war das rum. Jetzt versuchen sie es wieder zu beleben. Allerdings ist es nicht mehr ein Präsenztermin, sondern du loggst dich über Zoom ein und es ist unattraktiv geworden. Ja, das sage ich dir ganz ehrlich, jetzt findet kein Austausch mehr statt. Die haben auch einen Filmstammtisch. Da war ich ein, zwei Mal. Das war irgendwie cool. Aber da war schon verdammt viel von diesem Name-Dropping. Weißt du? Wir machen ja bei Bosch und hin und her. Das ist immer so cool. Hey, super cool. Ja. Ich mache lieber geilen Scheiß für einen Handwerker, der 30 Angestellte hat, aber dafür darf ich einen Kurzfilm drehen mit Dialog und dem geilsten Shit. Wisst ihr, was ich meine?
Klar, natürlich, auf jeden Fall.
Aber das Name-Dropping brauchst du eh nicht. Finde ich großartig, wenn wir das machen.
Ja.
Weil der Hunger ist da, sage ich euch. Ich habe auch oft gedacht, naja, es gibt halt hier nicht viele. Und dann hast du über die Jahre inzwischen Leute kennengelernt, viele Leute, aber es ist bei mir auch sehr Crew-basiert, also immer so diese Traum-Crew, wo du weißt, der macht Licht, die macht Assistenz und so weiter. Mhm. Und so hast du so ein bisschen dein Netz, aber das Ausweiten, also vor allem auf Content-Creator oder auf Menschen, die Geschichten erzählen, Menschen, die Filme machen, finde ich großartig. Geil. Da ich wirklich Bock drauf. Ja.
Und also das alles, was wir hier reden, ist Real-Life-Brainstorming.
Die Ideen, nur sagen. Die Entstehungsphase.
Ja, genau.
Genau, da ist jetzt nichts irgendwie.
Was mir nämlich auch gerade einfällt, man kann auch geile Menschen einladen, wie zum Beispiel MG Video, Matze.
Safe,
Weil er ist auch bei riesigen, fetten Produktionen dabei, wo man sagt, wie machst du das eigentlich? Ja, wo man dann auch, der dann vielleicht auch ein bisschen was erklären kann oder erzählen kann, wie er die Sachen umsetzt.
Ja.
So Menschen einladen und da hätte ich richtig Bock drauf. Lass machen. Leute, wenn ihr auch Bock drauf, hier reinschreiben.
Ja.
Fertig.
Schreibt uns an, schreibt David an.
Tickets gibt es demnächst.
Genau.
Finde ich cool.
Geil.
Lass uns das echt machen, ja. Also du kannst da auch, denk da ruhig groß.
Ja.
Also was Menschen angeht, die da sprechen sollen. Mhm. Jetzt, ich rede jetzt nicht von Elon Musk oder sowas, aber ich rede von aus der Industrie Leute, die auch einen guten Mehrwert bieten.
Ja,
ich habe direkt auch einen befreundeten Kameramann vor Augen, der auch ein begnadeter Kameramann ist und sein Licht auch immer unter den Scheffel stellt. Also es ist heute nach ein paar Jahren, gibt es heute immer wieder Sachen, wo ich denke, ach, hör auf. Da hast du mitgemacht, weißt, weil er das nicht, es ist nicht seine Eintrittskarte, sondern du lernst ihn kennen und lernst dann seine Arbeitsweise kennen und dann kommt es so peu à peu, weißt du, so, ach ja, ach ja, stimmt, ja Mensch, da hatte ich ja auch Second Unit gemacht. Und das sind dann so Sachen, wo du denkst, Alter, wisst ihr, was ich meine?
Ja. Aber im Bond-Film, ach stimmt, da war ich auch noch besser.
Aber so dieses, wenn dir dann klar wird, oder ah ja klar, mit dem habe ich auch schon gedreht und da und da. Und das ist aber nicht seine Eintrittskarte, sondern das passiert sehr passiv, was es unfassbar angenehm macht.
Ja.
Und du merkst einfach, okay, der hat echt was auf der Pfanne. Und das sind Leute, bei denen ich sage, ja. Also das halte ich auch für sinnvoll oft. Denk wirklich an Menschen, die wirklich was erzählen können.
Ja.
Also die
und nicht nur erzählen, dass sie was erzählen.
Ja, ja. Genau. Richtig. Geil.
Finde ich
nice. Cool. Gute Idee. Darf ich einmal klopfen?
Das muss sein. Man darf es nicht. Geil. Ey, David, unfassbar inspirierend. Wirklich.
Ja, ich kann so geiler Talk. Danke euch, ey, wirklich.
Richtig
wirklich.
Geile Folge. Ja. Ich freue mich auch schon auf das Feedback. Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge, weil ich glaube, wir haben noch Stunden Material, was wir gar nicht jetzt irgendwie zu Wort gekommen sind. Was waren die Highlights in Manhattan? Wo geht man da essen? Wie sind die Leute?
Gute Frage.
Alles würde mich interessieren.
Ja, sehr gerne.
Und noch viel, viel mehr. Kommen wir in den nächsten Folgen dann darauf zu sprechen. Danke für deine Zeit.
Waren wir bei uns oben?
Wo oben?
Also, oder wie meinst du? Wir machen irgendwann noch eine Folge?
Irgendwann machen wir eine Folge, gerne auch bei dir.
Ja, lass das mal machen.
Auf jeden Fall.
Lass uns den Austausch sprudeln lassen.
Ja.
Nee, also Felix, Simon, danke euch. Es war super, wirklich angenehm. Ich bin total baff. Ich habe auf die Uhr geschaut und denke, holy shit. danke euch, es war sehr, sehr angenehm. Und,
sehr gerne.
Sehr gerne.
Gerne wieder.
Ja, Mann.
Bis zum nächsten Mal.
Leute, ihr wisst Bescheid, checkt die Beschreibung, da haben wir alles von David verlinkt. Checkt unbedingt seine Filme, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann wisst ihr auch, über was wir hier sprechen. Vergesst nicht, Abo, Bewertung dazulassen und uns sonst überall auch zu folgen, dass ihr immer up to date seid. Ja, schönen Morgen, Mittag, Abend, wann ihr auch immer die Folge hört. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Ciao. Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.